Ja, liebe Gemeinde, ich muss ganz am Anfang euch oder all diejenigen, die enttäuschen, die heute am 23. Dezember eine Ochs- und Eselpredigt vielleicht erwartet haben. Der Ochse und der Esel kommen zunächst einmal nicht vor. Ich möchte einsteigen heute mit einem Text, der vielleicht ungewöhnlich erscheint. Er ist aus dem ersten Buch der Chronik, im 17. Kapitel, die Verse 16 und 17. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, o Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, o Gott, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und du hast mich für den höchsten Rang eines Menschen ausersehen, Herr, o Gott. Wir wollen heute Morgen einmal der Frage nachgehen: Wer war ich früher und wer bin ich heute? In der heutigen Bibelstelle treffen wir auf, ich sage jetzt mal, den größten König, den das Haus Israel wohl hervorgebracht hat. Er wird verehrt, er wird bewundert, bis in die heutige Zeit. Er ist jedoch auch ein Mann, der eine bewegende Lebensgeschichte verkörpert. Ein Mann, der Ehebruch beging und der einen Mord beging. Ein Mann, der in dunkelste Tiefen stürzte und dennoch immer wieder treu zum Herrn stand. Kein, würde man vielleicht heute sagen, Superheld, der aus eigenem Antrieb alles schaffte, sondern ein fehlbarer Mensch, der uns zeigt, zu was wir Menschen alles fähig sind. Jener David, wir erinnern uns an die Szene aus 1. Samuel 17. Er steht als junger Mann einem Krieger gegenüber, diesem Goliath. Und dieser Goliath, der war gerade dabei, die Truppen Israels und damit auch Gott direkt zu verspotten. Und dieser, ich sage jetzt mal, kleine Junge, im Vergleich zu diesem Riesen da, der sagte zu diesem Goliath: David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel, unter den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. An dieser Stelle zeigt dieser wirklich noch sehr, sehr junge David ein Gottvertrauen, das uns, glaube ich, auch immer den Spiegel vorhält und fragt: Setzt du dein Vertrauen auch so felsenfest auf den Herrn? Und danach, ja, fällt er so tief. Er schläft mit einer fremden Frau, was schon Sünde genug war, und er versucht anschließend diesen Frevel zu überdecken, indem er ihren Mann in die vorderste Schlachtreihe beordert oder stellen lässt, damit dieser getötet wird. Ja, liebe Gemeinde, dies alles war ein und derselbe David. Und dieser David stellt nun Gott die berechtigte Frage, die auch wir uns heute Morgen einmal stellen wollen: Wer bin ich, Herr, o Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Wir alle, die wir hier sitzen, haben unsere eigene Biografie. Vielleicht stammst du ja aus einer christlichen Familie und du kennst die Welt da draußen, wie man so schön sagt, nur vom Hörensagen. Du bist schon als Kind in die Sonntagsschule gegangen und deine Eltern haben schon früh begonnen, dich mit Gottes Wort vertraut zu machen. Abends hat dein Vater eine Andacht gehalten und vor dem Essen habt ihr gemeinsam gebetet. Du hast deine Eltern erlebt und du hast auch gesehen, dass auch Christen fehlbare Menschen sind. Vielleicht sind deine Eltern auch einmal laut geworden und haben dich ungerecht behandelt. Du hast jedoch gespürt und du konntest beobachten, dass sie sich immer wieder zu Gott geflüchtet haben und vor ihm ihre Versäumnisse klar bekannt haben und auf seine Gnade bauten. Doch all das sagt noch nichts darüber aus, wie du nun zu Gott stehst. Oder du stammst aus einer Familie, die nichts vom lebendigen Gott wissen wollte. Deine Eltern haben versucht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und brauchten scheinbar überhaupt keine Hilfe von Gott. Vielleicht waren sie dabei sogar sehr erfolgreich und es schien so, als vermissten sie nichts. Geld, Urlaube und ein Leben auf der scheinbaren Sonnenseite waren die Gefährten deiner Jugend. Doch all das sagt noch nichts darüber aus, wie du nun zu Gott stehst. Vielleicht bist du auch bei gläubigen Eltern aufgewachsen, hast dich dann aber von falschen Freunden oder auch deinen eigenen Wünschen und Begierden in eine falsche Richtung ziehen lassen. Um vermeintlich unabhängig zu sein, bist du abends mit Freunden unterwegs gewesen, oftmals war Alkohol im Spiel. Es wurde geraucht, irgendwann brachte dann jemand die ersten Joints mit in die Gruppe, ihr wart unterwegs. Und wechselnde Partnerschaften bestimmten dein Leben. Vielleicht hast du bereits Kontakt mit der Polizei, weil die Drogen zunehmend dein Leben bestimmten. Vielleicht warst du auch plötzlich ungewollt schwanger und du hast dich am Ende für eine Abtreibung entschieden. Doch all das sagt noch nichts darüber aus, wie du nun zu Gott stehst. Was zählt, ist einzig und allein, wie du, wie ich, wie wir heute Morgen zu Gott stehen. Bei Gott zählt erstmal nicht die Vergangenheit, sondern es zählt das Heute und das Hier. Wenn dies nämlich nicht so wäre, so dürfte keiner von uns jemals vor Gottes Angesicht treten. Wir waren vor Gott alle Sünder und auch was unsere eigenen Fähigkeiten anbelangt, werden wir immer Sünder bleiben. Um mit Paulus zu sprechen aus dem Römerbrief. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, das kennen wir aus unserer Gesellschaft gar nicht mehr, wir müssen uns alles verdienen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ja, liebe Geschwister, wir sagen im Deutschen ja so schön, alle haben wir unser Päckchen zu tragen. Und allein durch Gottes Gnade und nicht durch Verdienst, das dürfen wir nie vergessen, Nicht durch Verdienst stehen wir heute Morgen hier und dürfen auch auf Gottes Wort lauschen. Und Gnade ist auch das Thema des Liedes, was wir heute Morgen aufgrund des Geburtstagsliedes auf den zweiten Teil verschoben haben und ihr es deshalb noch nicht gehört habt. Was wir aber danach gleich singen werden, das Lied heißt im Englischen, ihr werdet es mit Sicherheit kennen, Amazing Grace. Das ist ein Klassiker. Wir werden es nachher in Deutsch singen. Der deutsche Text ist überschrieben mit den Worten, O Gnade Gottes, wunderbar. Und dieses Lied, jeder, der es kennt, wird das vielleicht auf die eine oder andere Weise nachempfinden können. Dieses Lied hat mich schon seit geraumer Zeit auch immer wieder fasziniert. Und mit Liedern ist es ja so, dass sie einen großen Einfluss auch auf uns Menschen ausüben können. Sie können auch Gefühle bestärken, sie können auch Gefühle hervorrufen. Und allein der Takt und die eingesetzten Instrumente haben einen Effekt auf uns. Und manche Musik erhöht nicht nur den Herzschlag, sondern ich persönlich also bin mit Techno groß geworden, mit dieser elektronischen Musik, und ich weiß auch um die Effekte, die Musik auf einen Organismus haben kann. Ich habe auch Kinder und die hören auch Musik, und ich weiß auch, welchen Effekt das auf mich ausübt, wenn ich abends nach Hause komme und beispielsweise meine Ruhe haben will. Also Musik wirkt auf die eine oder andere Weise. Und mir ist auch bewusst, dass man Musik natürlich auch bitter missbrauchen kann. Man kann, das ist in manchen Gemeinden der Fall, die Musik in den Mittelpunkt des Ganzen rücken, und am Ende steht das Gefühl über dem geschriebenen Wort. Doch, ich halte es hier mit einem mir sehr lieben Prediger, der immer wieder betont, das Wichtigste muss auch das Wichtigste bleiben. Und von daher ausgehend würde ich Folgendes für mich jetzt sagen. Wenn wir, das ist meine Meinung, dahin kommen, dass die Predigt, das Wort Gottes auf den zweiten Rang verbannt ist und die Musik bzw. die Gefühle an erster Stelle stehen, so würden wir als Gemeinde etwas falsch machen. Aber wir Menschen tendieren ja dazu. Wir sollten auch hier nicht auf der falschen Seite vom Pferd fallen. Gerade Geschwister aus dem reformierten Bereich drohen ja ab und an der Stelle auch sehr, sehr dogmatisch zu werden. Und um meinen Hut hier mal in den Ring zu werfen, für mich ist bei Liedern der Text von entscheidender Bedeutung. Ja? Wenn ein die Bibel zur Grundlage habender Text mit einer eingängigen Melodie kombiniert wird, so spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts gegen Lieder, ganz im Gegenteil. Melodie und Text ergeben eine Einheit und der Hörer kann sich manch biblische Wahrheit wahrscheinlich so auch besser merken. So wie meine Tochter, die letztens aus der Schule kam, und ich finde es gut, dass es das heute noch gibt. Die englische Grammatik auch mit solchen Merksätzchen, ihr kennt die vielleicht von früher, auf den Punkt brachte, bei he, she, it, das S muss mit. Also wenn ich auch nichts verstanden habe von der Grammatik, das weiß ich jetzt. Bei he, she, it, das S muss mit. So, und um auf das Lied zurückzukommen, dieses Lied Amazing Grace hat eine ganz, ganz lange Tradition. Allein sich das mal anzuschauen, ist faszinierend. Ich bin bei der Vorbereitung auf die Predigt auf das Lied nochmal gestoßen, in einem für mich tief berührenden Video, was im Internet zu sehen ist. Und zwar kommt dort der ehemalige US-Präsident Barack Obama vor. Dieser Mann ist so ganz unterschiedlich zu dem, was wir heute an US-Präsidenten haben, und auf jeden Fall zeigt dieses Lied diesen Präsidenten auf einer Trauerveranstaltung für einen Pfarrer. Dieser Pfarrer, der ist beschossen worden mit 8 weiteren Afroamerikanern. Ihr habt das mitbekommen, das ist noch gar nicht so lange her. Es kam ein weißer Rassist in diese Gemeinde rein und hat die Menschen mitten im Gottesdienst erschossen. Also eine absolut fürchterliche Geschichte. Und dieser Barack Obama, der erste schwarze Präsident, geht jetzt in diese Gemeinde und muss in dieser furchtbaren Stunde zu Menschen sprechen, die das selber miterlebt haben. Sie haben einen lieben Menschen verloren und sie hätten allen Grund, wütend zu sein, mit Hass und Beschimpfungen zu antworten. Ich möchte nur mal daran erinnern, es gibt durchaus andere Glaubensrichtungen, da muss viel weniger passieren und es werden Demonstrationen auf der Straße durchgeführt und es werden Menschen umgebracht, nur weil in ihren Augen etwas passiert ist, was sozusagen wieder die Religion ist. Was mich jetzt aber ganz tief bewegt hat, ist, wenn man diesen Barack Obama dort sieht, er macht nämlich etwas, was unglaublich ist. Er spricht erst zu den Menschen und stimmt plötzlich das Lied Amazing Grace an. Und die Gemeinde fängt an mitzusingen. Und das für mich Bewegende war, wenn man den Hintergrund nicht kennt, man sieht diese Mitglieder der Gemeinde, sie lächeln. Und das ist das, was man eigentlich nicht begreifen kann, weil man glaubt doch, da müsste doch Hass sein, da müsste doch Wut sein. Aber wir sehen strahlende Gesichter. Und wovon singt nun Barack Obama? Nun, er singt dieses Lied Amazing Grace, ein Lied über die erstaunliche Gnade Gottes, die einen einst jungen Seemann vor dem Tod bewahrte und die ihn in seinem Leben zu einem Kämpfer für den Herrn werden ließ. Und dieser Mensch, ich möchte heute Morgen an der Stelle auch ein bisschen Werbung mal dafür machen, wir haben jetzt die Weihnachtszeit, vielleicht hat der eine oder andere auch mal Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Der Mann, um den es geht, heißt John Newton. Bruder Küch hat mir dankenswerterweise seine Biografie auch noch mal zur Verfügung gestellt. Und dieser John Newton, der hat ein ganz bewegendes Leben hinter sich. Er hat seine Mutter früh verloren und seine Mutter war gläubig. Sie hat ihn schon von ganz früh an mit dem Wort Gottes vertraut gemacht. Und sein Vater, der war ein Seemann, so ein rauer Typ, sage ich mal. Der war meistens nicht da. Und das Verhältnis zwischen seinem Sohn und ihm war auch alles andere als prickelnd und herzlich. Ich will es mal so formulieren. Und dieser John Newton, es würde jetzt zu weit führen, seine Geschichte zu lesen, zu erzählen, lest ruhig mal die Biografie. Auf jeden Fall durch einige Irrnisse und Wirrnisse kommt es dazu, dass er am Ende Kapitän auf einem Sklavenschiff wird. Und diese Schiffe, wir kennen das, die haben Afrikaner in die neue Welt gebracht, haben die versklavt. Eine der furchtbarsten Geschichten auch der Menschheit, was dort mit den Schwarzen passiert ist. Auf jeden Fall, dieser John Newton gerät nun am 10. Mai 1748, das ist schon ein paar Tage her, in ein schreckliches Unwetter. Und da gibt es scheinbar überhaupt keinen drin. Und in dieser Stunde, das ist das Faszinierende und auch Ermutigende, in dieser Stunde höchster Not erinnerte er sich wieder der Worte seiner so früh verstorbenen Mutter, die ihm von Gott und auch von seiner Gnade berichtet hatte. Und er schrie und er flehte zu Gott. Und er bat ihn um Erbarmen. Er wusste nämlich, das ist das Faszinierende, er wusste, dass er ein Sünder war. Er wusste auch, dass er nicht in den Himmel kommen würde. Und er erflehte einzig und allein Gottes Gnade. Ein Recht auf die Errettung hatte er nämlich nicht. Das wusste er. Nur Gott vermochte ihn noch zu retten. Und das Wunder geschah. Er überlebte diesen Sturm. Und von da an änderte sich sein Leben. Das dauert eine ganze Zeit. Auch das ist wichtig. Es ist ja nicht so, dass wegen mir der Blitz vom Himmel fährt und die Stimme spricht, du bist jetzt Christ und von einer Sekunde auf der anderen ist sozusagen alles anders und wir begehen nie wieder irgendwie eine Sünde oder Ähnliches. Also auch bei diesem John Newton war es so, das hat noch eine ganze Zeit gedauert, aber sein Leben veränderte sich. Und vor allen Dingen auch seine Einstellung gegenüber den Sklaven. Zunächst behandelte er die Sklaven besser, obwohl er weiterhin der Captain war. Und einige Jahre später gab er seinen Beruf ganz auf. Er wurde Prediger. Absoluter Wahnsinn, wenn man seine Biografie wirklich kennt, dass dieser Mann am Ende Prediger wird. Und er wird ein ganz großer Gegner der Sklaverei. Das heißt, Gottes Gnade hatte diesen Menschen verändert. Das heißt, aus einer Familie stammend, in der zumindest die Mutter den Grundstein des Glaubens legte, später abgeirrt und am Ende wieder zu Gott zurückgekehrt. Welch eine Geschichte. Hier möchte ich auch mal auf die Rolle der Mutter eingehen. Wir haben ja jetzt die Weihnachtszeit, da wird Maria ja auch gerne immer wieder zitiert. Ich will jetzt mal alle Mütter ganz generell ansprechen. Es ist ja leider heute so, dass die Mütter heute oftmals verlacht werden und auch für dumm verkauft werden. Sofern sie sich nämlich um die Erziehung der Kinder kümmern, anstatt vielleicht arbeiten zu gehen und sich selbst zu entfalten. Und auch das ist wahr. Viele Frauen haben fast schon Angst heutzutage zu sagen, ich gehe aber nicht arbeiten, ich bin zu Hause, ich kümmere mich um meine Kinder. Da haben manche wirklich schon Angst, weil sie nämlich dann so dastehen als, naja, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Das heißt, heutzutage ist es fast schon so, dass man sich schämt, als Mutter bei den Kindern zu sein und nicht arbeiten zu gehen. Auch hier möchte ich darum bitten, dass man Dinge nicht missversteht. Man kann alles missbrauchen. Ich rede hier ausdrücklich nicht, beispielsweise, viele von euch kennen das, in der Nachkriegszeit, der Vater war wegen mir im Krieg gefallen, die Mutter war die einzige, die noch da ist. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die Mutter zu Hause bleibt und die Familie hungert, sondern wenn natürlich Situationen aufkommen, wo der Mann verhindert ist, gestorben ist, wo irgendetwas eingetreten ist, dann geht eine Frau natürlich wahrscheinlich auch arbeiten, um ihre Familie durchzubringen. Es mag also Gründe geben, warum Frauen, auch wenn sie kleine Kinder haben, arbeiten gehen. Aber wovon ich spreche, ist, dass es bei uns eine gesellschaftliche Vorgabe zu geben scheint, dass Frauen erst dann vollwertige Frauen seien, sofern sie arbeiten gehen und somit anerkannt voll im Leben stehen. Und hier, egal wie unpopulär das ist, müssen wir als Gemeinde meiner Ansicht nach klar Stellung beziehen und sagen, dass dies nicht nur für unsere Gesellschaft schwerwiegende Folgen hat, sondern auch mit der Bibel nur ganz schwer in Einklang zu bringen ist. Wir denken hier nur an Timotheus, ihr kennt die Geschichte, 2. Timotheus 1, Paulus spricht hier wieder. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Das heißt, die heute oftmals als Frauen zweiter Klasse verlachten Mütter, liebe Gemeinde, das sind doch die Ecksteine, das sind doch oftmals sozusagen die Grundsteine eines christlichen Glaubens bei den Kindern. Sie bringen doch oftmals die Kinder auch mit dem Wort Gottes in Kontakt. Sie geben ihnen auch Gottvertrauen mit. Väter hoffentlich natürlich auch. Aber ich kenne das ja von mir selber. Ich komme manchmal relativ spät nach Hause. Da ist schon einiges gelaufen. Und ich weiß, dass meine Kinder zum Beispiel auch in vielen Fällen zu meiner Frau gehen. Obwohl ich eigentlich auch so ein gutes Herz... Nein, ihr wisst, was ich meine. Also sie gehen in der Regel erstmal zu meiner Frau, weil ich entweder nicht da bin oder auch... Ja, Mütter sind Mütter, ich brauche euch da nichts zu erzählen. Und dieses Gottvertrauen, was die Mütter ihren Kindern mitgeben, das kann natürlich zugeschüttet werden, das kann verdeckt werden. Aber durch Gottes Gnade kann das auch wieder freigelegt werden. Und es kann groß und es kann wirkmächtig werden. Und von dieser Gnade, liebe Gemeinde, da hat Barack Obama in seinem Gottesdienst gesungen, und noch einmal, Ein Attentäter hat mehrere Gemeindemitglieder umgebracht. Man würde erwarten, Hass und Wut ist die Antwort. Aber nein, die Antwort dieser Gemeinde, die Antwort ist Liebe und Gnade Gottes. Und das Lied heißt, wir werden nachher den deutschen Text singen, der ist ein bisschen abgewandelt. Wenn man es direkt übersetzt, lautet dieses Lied erstaunliche Gnade. Wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte, und Gnade wird mich heimgeleiten. Der Herr hat mir Gutes versprochen, sein Wort macht meine Hoffnung sicher. Er wird mein Schild und Teil sein, solange das Leben währt. Die Erde wird sich bald auflösen wie Schnee, die Sonne aufhören zu scheinen, doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird ewig mein sein. Dieses Lied von diesem John Newton selbst verfasst, handelt von dieser unverdienten Gnade Gottes. Und ich glaube, wir können gar nicht müde werden, immer wieder diese Gnade Gottes auch zu verkünden. Wir können sie nicht mit Geld kaufen. Heute kann man alles mit Geld kaufen. Ja, alles. Ob es normale Geschenke sind, Wellnesswochenenden, Baggerfahren in der Uckermark. Es gibt also sozusagen nichts, was es nicht gibt. Aber die Gnade Gottes ist ein Geschenk, das man bekommt, wenn man sich zu seinem Sohn Jesus bekennt. Und es ist diese Gnade, die wahre Christen nicht mit Hass reagieren lässt, auch wenn ihnen Unrecht geschieht. Ja, diese Gnade wollen wir heute Morgen preisen. Wir wollen aber auch feststellen, dass diese Biografie John Newtons eine Konstante enthält, die wir in der Bibel als auch in unserem eigenen Leben immer wieder finden können. Erst in den Stunden höchster Gefahr beginnen wir Menschen leider oftmals über Gott nachzudenken. Bis dahin waren wir eingelullt, waren wir abgelenkt, schwammen wir auf jener Welle der Nichtigkeiten, die wir gerade jetzt in der Adventszeit allüberall beobachten können. Und von daher ist es, so schmerzlich dies auch klingen mag, Gottes Gnade, wenn er uns Steine in den Weg legt, wenn er uns niederdrückt, wenn er uns unsere Machtlosigkeit vor Augen führt. Ich glaube, wir sollten uns auch als Christen wirklich Sorgen machen, wenn in unserem Leben alles glatt geht. Ich befürchte, also Gottes Gnade ist wunderbar, aber ich glaube, dass bei einem Menschen, wo wirklich alles glatt läuft, schon die Frage auch erlaubt sein dürfte, wie stehst du zum Herrn? Denn ich glaube, dass auch gerade die schweren Zeiten für einen Christen oftmals auch Zeiten des Wachstums sind. Natürlich heißt das nicht, auch das ist wichtig, wir sind ja nicht irre, wir sind ja nicht verrückt, dass wir uns jetzt wünschen sollten, dass es uns absichtlich schlecht geht. Das ist natürlich Wahnsinn, das ist auch nicht gemeint. Aber ich erlebe das selber auch immer wieder und ich gehe davon aus, dass ihr es auch in eurem Leben oft erlebt habt. Wenn Dinge so reibungslos klappen, ist man oft abgelenkt und kümmert sich um andere Dinge. An dieser Stelle bleibt mir immer auch ein Mensch in Erinnerung, der Pastor Wilhelm Busch. Eine Urgewalt von einem Prediger. Ja. Und dieser Pastor Busch ist auch zunächst mal in seinem Leben andere Wege gegangen. Und ich erinnerte mich bei der Vorbereitung an die Predigt, an eine seiner Predigten, die ich gehört habe, und da sprach er vom Ersten Weltkrieg. Das ist ja jetzt schon eine Zeit her. Da war er wohl junger Offizier. Das ist übrigens auch immer so eine Sache, wenn man als junger Mensch plötzlich auch Macht bekommt. Also er hat das selber mal geschildert, er war dann stolz drauf, er hat dann also sozusagen seine Jungs da unter sich gehabt. Aber der Erste Weltkrieg und die Ereignisse dort waren für ihn auch die Initialzündung mit. Und im Internet konnte ich da einen sehr schönen Bericht aus seinem Munde dann zum Teil auch finden, da heißt es: Obwohl Wilhelm Busch aus einer bekannten Pastorenfamilie stammte, hatte er in jungen Jahren mit dem christlichen Glauben nicht viel im Sinn. Und deshalb, liebe Gemeinde, freue ich mich auch, dass hier vor der Predigt auch immer wieder gebetet wird für unsere Kinder. Das ist kein Garant dafür, dass Kinder zu Gott finden, nur weil sie in einer Familie groß werden, wo die Bibel gelesen wird. Und wenn man jetzt, heißt es weiter über den Pastor Busch, wenn man dem jungen Offizier im Ersten Weltkrieg gesagt hätte, du wirst einmal in Kirchen predigen und das Evangelium verkündigen, dann hätte er lauthals gelacht und abgewinkt, denn Gott interessierte ihn damals nicht. Ähnlich wie bei dem John Newton. Aber die große Wende kam schon bald. Beim Vormarsch auf Verdun, für alle, die den Ersten Weltkrieg nicht mehr mitgemacht haben, Verdun war eine der schlimmsten Schlachten im Ersten Weltkrieg, wo man Menschen auch von auf beiden Seiten her sozusagen so lange aufeinander gehetzt hat, bis man hoffte, irgendeine Seite wird gewinnen, und das Ergebnis waren Hunderttausende, die auf der Strecke geblieben waren, und besiegt hat trotzdem keiner. Also auf dem Vormarsch auf Verdun erzählte er seinem Kameraden in einer kurzen Gefechtspause gerade einen schmutzigen Witz. Doch der konnte nicht mehr lachen. In eben diesem Augenblick traf ihn ein Granatsplitter mitten ins Herz und er brach tot zusammen. Und jetzt spricht Pastor Busch: Ich sehe mich noch an diesem Straßengraben stehen, als es mich wie ein grelles Licht heller als der Atomblitz überfiel. Hier sehen wir auch, ich finde das immer so faszinierend, auch in welcher Zeit Menschen leben. Pastor Busch ist in der Zeit der Wiederbewaffnung, hat er gepredigt. Und der Atomblitz war sozusagen die große Angst. Ja, also der Atomkrieg, der Russe kommt. Ja, also heller als der Atomblitz. Und er denkt sich jetzt, der steht jetzt vor dem heiligen Gott. Und die nächste Feststellung war, wenn wir jetzt andersrum gesessen hätten, dann hätte es ja mich erwischt. Und dann stünde ich jetzt vor Gott. Da lag mein toter Freund, und nach langen Jahren faltete ich zum ersten Mal die Hände und betete nur: Lieber Gott, lass mich nicht fallen, ehe ich weiß, dass ich nicht in die Hölle komme. Einige Tage danach schloss er sich dann mit einem neuen Testament in der Hand in einem kaputten französischen Bauernhaus ein, fiel auf seine Knie und betete: Herr Jesus, in der Bibel steht, dass du gekommen bist von Gott, um Sünder selig zu machen. Ich bin ein Sünder. Ich kann dir auch für die Zukunft nichts versprechen, weil ich einen schlechten Charakter habe. Aber ich möchte nicht in die Hölle kommen, wenn ich jetzt einen Schuss kriege. Und darum, Herr Jesus, übergebe ich mich dir von Kopf bis zu den Füßen. Mach mit mir, was du willst. Da gab es keinen Knall, keine große Bewegung, aber als ich rausging, hatte ich einen Herrn gefunden, einen Herrn, dem ich gehörte. Die meisten von uns kennen noch den Bruder Borutta. Bruder Borutta hatte eine ähnliche Erfahrung im Kriege, er hat sie mir mitgeteilt, ähnlich wie hier bei Pastor Busch, auch so eine Erfahrung, die ihn tief bewegt hat, die ihn auch im weiteren Leben zu Gott hingebracht hat. Das waren jetzt Menschen, die wir alle vielleicht kennen, manche von euch vielleicht noch persönlich. Jona kennt von uns jetzt keiner persönlich, aber in der Bibel denken wir nur an Jona, die Geschichte mit dem Fisch, diesem Sturm, auch da, wo er in eine Situation, wo Gott ihn in eine Situation bringt, wo er nicht mehr fliehen kann. Oder aber, haben wir letztens in der Abendandacht gelesen, Paulus auf seiner Überfahrt nach Rom. Ein schrecklicher Sturm bricht los. Und Paulus, ich meine, wir wissen das alle, das Damaskus-Erlebnis, als Paulus zum Glauben an Jesus wirklich auch kam. Da ist ja Paulus mit Gottes Macht konfrontiert worden und er hat seine eigene Machtlosigkeit gespürt. Ja, er konnte gar nichts machen. Und er hat dann auch die Gnade des Herrn Jesus am eigenen Leib erfahren. Ja, wie die Worte aus dem Lied Amazing Grace: war blind, aber nun sehe ich. Das ist ja die Erfahrung, die Paulus gemacht hat. Er war leibhaftig blind. Und der Herr hat ihn wieder sehend gemacht. Ja? Liebe Gemeinde, diese Gnade ist es, die uns jeden Morgen aufstehen lässt, die uns am Tage begleitet und die uns des Nachts bewahrt. Erstaunlich ist diese Gnade, weil wir immer wieder, auch wenn wir an Gott gläubig geworden sind, abirren. Wir begehen Fehler, die uns vor dem heiligen Gott schuldig machen. Und das Erstaunliche ist, dass Gott weiter zu uns hält. Wir alle waren, wie es im Lied heißt, arme Sünder. Wir waren verloren. Aber Gott hat uns gefunden. Wir waren blind und konnten Gott nicht sehen. Und nicht von uns aus sind wir zu Gott gekommen, sondern Gott war es, der zu uns kam, wie es in Epheser 1 so schön heißt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja, um das an der Stelle nochmal klar zu machen, es ist eine erstaunliche Gnade, da wir zu unserer Findung und auch zu unserer Errettung nichts beigetragen haben. Auch hier möchte ich nochmal Paulus erwähnen, Römer 3. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Jeder, der von sich selbst etwas anderes behauptet, der stellt sich somit gegen die Heilige Schrift. Punkt. Ja, liebe Geschwister, das ist auch für viele Menschen eine schmerzliche Botschaft. Denn nicht du bist es, nicht ich bin es, der sich die Errettung auf seinem Konto verbuchen darf, sondern Gott allein. Nicht dein Können, deine Frömmigkeit, dein Tun machen dich gerecht vor Gott, sondern einzig und allein die Gnade Gottes, die er uns erwiesen hat, als er seinen Sohn, den Herrn Jesus, am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden geopfert hat. Und um ehrlich zu sein, wollen wir heute Morgen auch noch etwas verkünden und betonen. Natürlich ist man als Christ nicht immer auf Rosen gebettet. Es heißt so schön im Lied: durch viele Gefahren, Mühen und Fallen müssen wir hier auf Erden oft wandeln. Und es ist allein die Gnade Gottes, die uns trägt und bewahrt. Nicht unsere Lebensversicherung und nichts anderes. Ich möchte heute Morgen das auch nochmal erweitern und auf unsere Ehen und auf die Erziehung der Kinder beziehen. Gerade als junger Gläubiger, ich gucke mich gerade hier um, aber gut. Gerade als junger Gläubiger denkt man sich manchmal, dass vielleicht alle anderen Ehen leichter laufen würden als die eigene. Man sieht vielleicht seinen Pastor oder auch ältere Geschwister und man fragt sich manchmal, warum es bei denen so viel besser läuft als in der eigenen Ehe, der es vielleicht immer mal wieder zu Problemen kommt. Ich glaube, liebe Schwestern, liebe Brüder, hier tragen wir alle eine immense Verantwortung vor dem Herrn. Seien wir doch einfach mal ehrlich zu unseren Geschwistern. Spielen wir ihnen doch kein Theater vor. Welche Ehe kann denn von sich behaupten, dass es nie Probleme und nie Missklänge gegeben hat? Also ich zumindest von meiner Ehe würde das nicht wagen zu behaupten. Und wie wohltuend war es zumindest für mich und meine Frau, von älteren Geschwistern zu erfahren, dass in deren Ehe es auch manchmal zu Missklängen gekommen ist. Und ich will es mal überspitzen, liebe Geschwister, es ist für mich eine Form der praktizierten Nächstenliebe, jüngeren Geschwistern so etwas auch mal mitzuteilen. Wir sollten nämlich auch hier der Wahrheit die Ehre geben. Es ist allein Gottes Gnade, auch in der Ehe, die die Ehepartner zusammenbleiben lässt und die hilft, Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Und um es mal ganz deutlich zu machen, wer hier etwas anderes behauptet, der lügt oder hat schlicht keine Ahnung. Sage ich jetzt mal ganz provokant und gemein. Ja, kommen wir nochmal zurück zu der Frage vom Anfang. Wer war ich früher und wer bin ich heute? Oder mit König David zu sprechen, wer bin ich, Herr, o Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Wenn wir ehrlich unser Leben Revue passieren lassen, so müssen wir zugeben, dass unser Leben oftmals nicht durch Gottesfurcht, Gottvertrauen und dem alleinigen Ausrichten an Gottes Wort geprägt war. Wir müssen, denke ich, auch ehrlich eingestehen, dass es nicht unser Tun war, welches uns dahin gebracht hat, unser Vertrauen einzig und allein auf Gott zu setzen. Und wir müssen, so glaube ich, auch feststellen, dass, falls Gott seine Hand wieder uns erhöbe oder seinen Segen von uns abziehen würde, wir wohl wieder da landen würden, wo wir einst steckten, bevor Gott in unser Leben trat. Und von daher sollten wir uns, wie der Liederdichter es hier auch tut, auf die Worte stützen, und Gnade wird mich heimgeleiten. Der Herr hat mir Gutes versprochen, sein Wort macht meine Hoffnung sicher. Es ist die göttliche Gnade allein, die mich trägt und bewahrt. Es sind die Versprechungen Gottes, an die ich mich klammern darf und die ihm niemals wanken und weichen werden, solange diese Welt bestehen wird. Und es ist einzig und allein sein Wort, die Bibel, in der all seine Verheißungen, all seine Gnade in schriftlicher Form vorliegen und die somit unser Fundament, unsere Basis, unsere Quelle des Lebens sein sollte. Und jetzt kommen wir doch noch zum Ochs und auch dem Esel, denn von dieser Gnade handelt auch das Weihnachtsfest, welches wir morgen feiern dürfen. Es sind nicht die Geschenke, es ist nicht das gute Essen, welches wir hier feiern. Wir feiern, dass der Herr Jesus auf die Erde kam, in einem kleinen Stall in Bethlehem. Und dass dieser Herr Jesus diese erstaunliche Gnade Gottes darstellt, die uns Menschen einen Weg zum Vater im Himmel eröffnet hat. Und dafür, liebe Geschwister, wollen wir danken. Amen. Stehen wir noch auf, ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, Herr und allmächtiger Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass du das Jahr über bei uns warst. Wir danken dir, dass dein Wort gilt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Wir danken dir für deine Gnade. Vor über 2000 Jahren hast du deinen Sohn geschickt. Als kleines Kind ist er in dieser Krippe dort gelegen. Und 30 Jahre später hast du ihn ans Kreuz gegeben für unsere Sünden. Dafür wollen wir dich loben. Dafür wollen wir dich preisen. Dir gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen.